Wenn es mich theoretisch näher trifft als die anderen hier, ich schätze, ich war nicht der Einzige, der am Mittwoch früh ein bisschen geplättet war von den Nachrichten, die gekommen sind. Ja, ihr schmunzelt schon, also ich rede von dem Ausgang von der Wahl in den USA. Aber an dieser Stelle möchte ich sagen, lassen wir die Kirche im Dorf. Also es ist schon mehrfach den Weltuntergang beschworen worden, wenn ein bestimmter Kandidat eine Wahl gewinnen sollte. Und es ist tatsächlich noch nicht eingetreten. Und wie wir gerade in diesem Lied gesungen haben, also everlasting, das heißt andauernd, ewig. Wir wissen, wer auf dem Thron über Zeit und Ewigkeit sitzt. Und wir brauchen uns an der Stelle auch nicht total aus der Bahn werfen lassen. Auch wenn wir so manche auch berechtigte Fragen haben, wie Dinge weitergehen sollen. Und in dieser Hinsicht denke ich, dass wir guten Grund, gerade als Christen, guten Grund haben, ein bisschen Ruhe an der Stelle zu bewahren. Ich kann euch aber auch sagen, dass es von mir nicht geplant war, dass gerade an dem Sonntag nach der Wahl in den USA, dass die Überschrift die Last der Herrschaft als Thema ansteht. Das ist, was wir normalerweise als Zufall bezeichnen würden. Ich weiß nicht, ob jemand anderes seine Hand da drin hatte. Also ich hatte das jedenfalls nicht bewusst so zusammengelegt. Aber ich denke, das gibt uns eine gute Anknüpfung, wenn wir unsere Reise durch die Geschichte fortsetzen. Wir sind auf einer Reise. Wir haben mit der Schöpfung begonnen und wir schauen uns die biblische Geschichte durch die gesamte Bibel, gehen wir Stück für Stück durch und schauen, wie Gott seine Geschichte, sein Plan entfaltet. Wir haben jeder unsere eigenen Geschichte, unsere Lebensgeschichte, das, was uns betrifft und das, was uns bewegt. Und wir sehen alle Menschen, jeder einzelne Mensch hat so seine Geschichte. Aber Gott hat seine Geschichte, die die gesamte Zeit dieser Welt, ja, Zeit und Ewigkeit überspannt. Und er lädt uns ein, unsere Geschichte mit seiner Geschichte zu verbinden. Und wir haben letzte Woche schon von David gehört. Wir haben gehört, sein Name bedeutet der Geliebte. Allerdings, als der Prophet Samuel nach Bethlehem gekommen ist und Samuel hat Isai, also Davids Vater, mit seiner Familie zu einem Festessen eingeladen. Wer kommt nicht mit? Der Kleine, der David, der darf auf dem Feld bleiben. Irgendjemand muss auf die Herden da aufpassen. Also lassen wir den Kleinen auf dem Feld. Und wir sehen, dass er immer wieder, also einen ziemlich steinigen Weg auf seinem Leben hatte. Er wurde, obwohl er erst auf dem Feld gelassen wurde, wurde er später dazu geholt und Samuel hat ihn als König gesalbt. Es war aber erst Jahre später, dass er tatsächlich König über einen Teil von Israel geworden ist. Aber der Weg dahin war ein sehr steiniger Weg. Der König Saul hat ihn auf seinen Hof geholt, nur um zu versuchen, ihn dann später umzubringen. Dann ist David König über Juda geworden, also über den Stamm, wo er selber herstammte. Aber die anderen Stämme hatten ihn erst 7 Jahre später als ihren König anerkannt. Es war ein steiniger, schwieriger Weg. Und viele von uns sind mit verschiedensten Psalmen vertraut. Am bekanntesten ist natürlich der 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. David hat diesen Psalm vermutlich sehr früh in seinem Leben geschrieben. Und so viele andere Psalmen, wo er Gott lobt und dankt für das, was er für ihn getan hat, wo er sich an Gott wendet, wenn er in Not ist und Hilfe braucht. Und man würde denken, er hat diese ganze schwere Zeiten durchgemacht, er hat diese ganze Hürden überwinden können mit Gottes Güte und mit Gottes Kraft. Er müsste eigentlich im Glauben immer tiefer verwurzelt sein, er müsste immer mehr auf Gott vertrauen und eigentlich ein immer besserer Mensch werden. Schade, dass es nicht so gekommen ist. Aber der David, der ist ein Mensch geblieben, war weiterhin Mensch mit allen Höhen und Tiefen, die dazukommen. Und Diese Woche wollen wir einen Teil seines Lebens anschauen, was, richtig weh tut. Und wir wollen uns mit der Frage auseinandersetzen, was ist, wenn ein Mann nach dem Herzen Gottes stolpert und hinfällt? Rebecca hatte schon erwähnt, dass David in der Bibel als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird. Ein Mensch, der wirklich Gott gefolgt ist mit seinem Leben. Und doch ist er gestolpert. Die Geschichte von David und Bathseba ist wahrscheinlich das bekannteste Ereignis von seinem Stolpern. Wir finden diese Geschichte im zweiten Buch Samuel, Kapitel 11 und 12. Und ich werde das hier zusammenfassen, aber ich möchte euch trotzdem sehr ermutigen, diese Geschichte durchzulesen. Das dauert nicht so sehr lange. Und es ist spannend, auch wenn es wehtut, zu hören, wie der David hier große Fehler gemacht hat. David ist zu Hause gewesen, was an der Stelle schon ungewöhnlich war, weil es heißt in dem Text, dass es zu der Zeit war, dass die Armee auf dem Feld war und also gekämpft hat. Und normalerweise ist ein König mit seiner Armee mitgezogen. Aus welchen Gründen auch immer, David ist zu Hause geblieben. Und er ging auf das Dach seines Hauses, auch für die Zeit etwas ganz Gewöhnliches, also nichts Unnormales an der Stelle. Und er sieht eine Frau baden. Nun, wir wissen nicht, ob sie sich da zur Schau gestellt hat oder ob er durch ein Fenster gelunzt hat. Die Einzelheiten da werden uns nicht überliefert, weil die letztlich dann auch nichts zur Sache tun. David, ein Mann, der schon ein paar Ehefrauen hatte, hat sich erkundigt, wer diese Frau ist, hat erfahren, das ist die Bathseba, das ist die Frau von Uriah. Und er hat sie zu sich nach Hause eingeladen. Und wir wissen, dass sie nicht Kaffee getrunken haben, weil Bathseba schwanger geworden ist. Nun ist diese schwierige Situation eingetreten. Was macht man da? David denkt, okay, vielleicht kann ich das hier vertuschen. Und er schickt einen Brief an seinen General und sagt, schick mir den Uriah, dass er mir Bericht gibt, wie es auf dem Feld läuft, wie es mit dem Kampf läuft. Uriah wird nach Jerusalem geschickt, er berichtet vor dem König. Der König sagt, vielen Dank für deinen Bericht, geh ruhig heute Nacht nach Hause zu deiner Frau. Und der Uriah sieht das aber anders. Er geht nicht zu seiner Frau nach Hause, er sagt für sich, das wäre unpassend. Die anderen Soldaten sind alle auf dem Feld, wie kann ich zu meiner Frau nach Hause gehen? Und er schlief dann mit den paar anderen Soldaten, die auch im Palast waren. David hat davon erfahren und denkt, was mache ich nun? Also hat er Uriah dann zu einem Festessen eingeladen. Hat gedacht, wenn ich ihn vielleicht betrunken mache, dann läuft es nach meinem Plan. Und Uriah hat mit ihm gefeiert, wird nicht direkt gesagt, ob er betrunken wurde oder nicht, aber ist jedenfalls nicht nach Hause gegangen zu seiner Frau. Und dann entscheidet sich David, zum Ultima Ratio zu greifen. Er schreibt einen Brief an seinen General und sagt, den Uriah sollst du an vorderste Front stellen und dann, wenn der Kampf am heißesten ist, sollen die anderen sich zurückziehen, auf das Uriah getötet wird. Und als wäre das nicht schlimm genug, David setzt sein Siegel auf diesen Brief und Uriah wird beauftragt, seinen eigenen Todesurteil an den General zu überbringen. Der General führt den Befehl des Königs aus und Uriah wird getötet. Der Text sagt es uns nicht direkt, aber es ist durchaus möglich, dass durch diese ungewöhnliche Verhalten, dass die Soldaten sich auf einmal zurückziehen sollten, es ist durchaus denkbar, dass noch weitere Menschen dabei gestorben sind. Das ist nur Spekulation, aber es ist denkbar. Und dass der König seine eigene Armee überhaupt in eine solche Gefahr, eine unnötige Gefahr begibt, ist auch also natürlich höchst problematisch. ja, Uriah ist jetzt tot. Bathseba hält die Totenklage. Und dann der barmherzige König nimmt die arme Witwe in seinen Haushalt auf. Er heiratet sie, sie wird seine Frau. David denkt, er hat das perfekte Verbrechen begangen. Keiner weiß was. Außer natürlich Gott. Gott hat natürlich das Ganze gesehen und er hat seinen Propheten Nathan hingeschickt, um David damit zu konfrontieren. Und David hat dann zugeben müssen, dass er eine ganz, ganz große, tiefe Schuld auf sich geladen hat. Nun, keiner denkt gern darüber nach, ich bin jetzt schuldig geworden. Und ich hege die Vermutung, ja, die Hoffnung, dass wir keine Mörder hier haben. Aber wie gehen wir mit unserem Schuld um? Wenn wir versuchen, unsere Schuld zu vertuschen, wenn wir versuchen, so zu tun, als hätten wir keine Schuld auf uns geladen, sind wir in einer ganz großen Gefahr, uns noch schuldiger zu machen. Wenn jemand je eine Lüge erzählt hat, weiß man, wie anstrengend das werden kann. Weil wenn man jemandem eine Lüge erzählt, muss man sich das merken. Man kann nichts anderes später sagen, was dem verraten würde. Und es kommt manchmal dazu, dass Leute sich ganz große Lügengebäude aufbauen. Die haben natürlich gar kein Fundament, wie das bei einem Haus ohne Fundament ist. Die drohen jederzeit einfach zusammen zu krachen. Wenn wir versuchen, unsere Schuld zu vertuschen oder so zu tun, als hätten wir keine Schuld, dann graben wir unser Loch, in dem wir stehen, immer tiefer. Es ist eine ganz gefährliche Sache. Nun, ich weiß, dass Leute in der Regel nicht gern Predigten über Schuld hören. Es gibt den Stereotyp, dass Prediger nur Hüllenfeuer donnern und den Leuten alle klar machen, wie schuldig sie sind. Und ja, es gilt eigentlich einen Ausgleich, ein Gleichgewicht zu finden. Weil wer hier könnte behaupten, ich habe keine Schuld auf mich geladen. Ich mache nie etwas Falsches. Ich komme mit allen Menschen zurecht. Also mit allen Menschen zurechtkommen ist auch so eine Sache. Jesus ist natürlich auch nicht in dem Sinne mit allen Menschen zurechtgekommen, aber er hat sie nicht abgeschrieben. Er hat sie immer zur Umkehr und zur Veränderung aufgefordert. Und das ist gerade das, was an dieser Stelle so wichtig ist. Ja, wir müssen uns unserer Schuld bewusst sein. Das zu leugnen hilft uns nicht weiter. Aber das ist gerade, wo das Evangelium von größter Bedeutung ist für unser Leben. Weil das Evangelium ist eben, dass wir nicht in unserer Schuld sitzen bleiben brauchen. Dass es eine Möglichkeit zur Erlösung, dass es eine Möglichkeit zur Befreiung gibt. Der Begriff Buße ist eins, was also gar nicht so gern gehört wird, schon gar nicht als positiv empfunden wird. In der Regel, wir reden davon, ja, er hat seine Strafe verbüßt. Oder ich musste ein Bußgeld zahlen. Also ja, wer will schon von Buße reden? Aber im biblischen Sinn ist Buße eigentlich etwas sehr Gutes. Buße ist die Gelegenheit, reinen Tisch zu machen. Buße ist wie eine Dusche, nachdem man sich völlig verdreckt hat. Es ist die Möglichkeit, frei zu werden, zu bekennen, das sind die Fehler, die ich gemacht habe. Aber die Bibel redet immer von Buße und Umkehr. Buße zu sagen, ja, ich bin schuldig, ja, ich bin schuldig. Zuzugeben, dass du Schuld hast, ist das eine. Aber die Bibel sagt uns, bleib nicht drin sitzen. Es gibt eine Alternative. Du kannst umkehren und in die andere Richtung gehen. Du kannst weggehen von dem, was dich schuldig macht. Du kannst weggehen von dem, was dich kaputt macht. Du kannst weggehen von dem, was dich dreckig macht. Und du kannst in eine andere Richtung gehen, eine Richtung, die zum Leben führt. Das hier zeigt uns die Richtung an. Wir gehen zum Kreuz, weil wir dort unsere ganze Schuld niederlegen können. Wir können Vergebung finden. Und ehrlich gesagt, in einer christlichen Gemeinde, in der Predigt, ist es verkehrt, wenn wir nur von Schuld reden, wenn wir nur von Buße reden. Und es ist auch verkehrt, wenn wir nur von Vergebung reden und so tun, als hätten wir eigentlich gar nichts, was vergeben werden bräuchte. Wir müssen erkennen, dass all diese verschiedenen Seiten zum Leben dazu gehören. All diese verschiedenen Seiten gehören zu unserem Menschsein dazu, dass wir Fehler machen. Es tut weh, das zuzugeben. Ich habe selber die Situation gehabt, ich greife lieber weiter in die Vergangenheit zurück als etwas Aktuelles, das tut mehr weh, aber als Beispiel. Ne? Ich habe selber die Situation gehabt, dass ich Jugendlicher war, dass einer aus meiner Gemeinde, der war, weiß ich nicht, Anfang 30 damals, glaube ich, und hatte eine junge Familie und der war ein Kerl, mit dem man auch seinen Spaß haben konnte. Und wir hatten uns gegenseitig immer wieder mal ein bisschen was angetan. Aber einmal bin ich von einer Wochenendreise mit meiner Jugendgruppe zurückgekommen und gehe zu meinem Auto und stelle fest, dass die Rückbank, also der Sitz von hinten, fehlt. Der ist weg. Und das war schon sehr spät am Abend. Und es war mir absolut klar, er hat das getan. Vielleicht, weil ich die Tür von seinem Jeep schon mal geklaut hatte, aber das sei dahingestellt. Und jedenfalls, ich bin zu ihm nach Hause gefahren und ich meine, das war, ich vergesse genau wie spät, das war schon später als was man hätte an der Tür Sturm klingeln sollen. Sagen wir es so. Und er kommt runter und das ist nicht gerade lustig. Ne? Nicht gerade erfreut darüber, dass ich da Sturm klingle, wo seine kleine Tochter im Bett liegt. Und es kam zu einer Auseinandersetzung, was nicht so freundlich zuging. Und ich war verärgert darüber. Wie kann er nur? Der klaut meinen Sitzbank aus meinem Auto und denkt, dass ich das einfach auf mich beruhen lasse und so weiter. Und am nächsten Tag habe ich nochmal drüber nachgedacht und gemerkt, oh Mann, vielleicht gingst du doch ein bisschen zu weit an der Stelle. Und ich kann es euch sagen, es war nicht einfach. Aber ich habe zum Telefon gegriffen und ich habe angerufen. Zuerst habe ich nur seine Frau erreicht, aber ich habe ihr gesagt, was mein Anliegen war. Habe mich auch bei ihr entschuldigt, weil sie wird durch die ganze Geschichte auch geweckt worden sein. Und sie war sehr gnädig mit mir, eher später dann auch, als wir dann miteinander telefoniert haben. Es war schwer zuzugeben, dass ich mich schuldig gemacht hatte. Es war schwer, den Schritt zu gehen, anzurufen. Das ist nicht, ich meine, jetzt all diese Jahre später kann ich das als Predigtbeispiel gebrauchen. Ihr sagt, oh, das ist ja lustig von damals. Aber überleg's dir, wer hat dir wehgetan? Wem hast du wehgetan? Vielleicht habt ihr euch gegenseitig wehgetan. Ich meine, ich kann nicht sagen, dass ich alleine an der Situation was zu tun hatte, aber ich musste für meinen Teil gerade stehen. Ich konnte es nicht alles auf den anderen schieben. Gottes Ziel für uns ist, dass wir unsere Schuld einsehen, aber nicht darin sitzen bleiben, sondern dass wir Befreiung davon finden. Dafür ist seine Gnade da. Und wenn wir nur in unserer Schuld sitzen bleiben, ich bin so schuldig, aber ich bleibe da sitzen, habe ich auch wenig gewonnen. Und es ist auch nicht sein Plan für mich. Es ist nicht sein Plan für dich. Er will, dass wir Veränderungen erleben, aber so häufig sind wir so stolz, also es ist meist ein falscher Stolz, muss ich dazu sagen, aber wir sind so stolz in unserem Herzen, dass wir sagen, nein, Veränderung, das kann nicht sein. Manchmal sind wir einfach zu träge, um die Veränderung anzunehmen, die er uns bietet. Nehmen wir den Vergleich, du gehst zum Arzt, der Arzt sagt dir, ja, also es gibt eine Möglichkeit, wie wir dir helfen können. Also du hast hohen Blutdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt gefährdet, du hast Übergewicht, es gibt eine Möglichkeit. Er sagt, du gehst dreimal der Woche zum Sport. Du treibst regelmäßig Sport. Du hörst auf, diese ganze Junkfood zu essen, die ganze fettige Dinge, die so wunderbar schmecken, aber so schlecht sind für deinen Körper, und du ernährst dich gesünder. Ich wette, es sind nicht wenige Ärzte, die solchen Rat auch gegeben haben, die dann zu hören bekommen haben: Ach, Herr Doktor, haben Sie nicht einfach eine Pille für mich? Ist so viel einfach eine Pille zu schlucken. Ja, aber es gibt keine Pille, die die Probleme, die Herausforderungen des Lebens lösen. Gott fordert uns auf, lädt uns aber dazu ein, uns verändern zu lassen durch seinen Geist, unser Blick auf die Welt verändern zu lassen. Übrigens, diesen Blick auf die Welt verändern zu lassen, das tut Wunder, wenn man sich immer wieder Sorgen macht um die Politik oder um die Entwicklung in der Gesellschaft. Unser Blick auf die Welt zu verändern, da können wirklich Wunder geschehen, wenn wir aufhören zu sagen, die machen das alles falsch und oh, das wird alles kaputt machen. Wir anfangen zu merken, okay, es ist vieles hier, was ich nicht gut finde, aber ich weiß, wer die Kontrolle hat darüber. Und im Vertrauen auf ihn werde ich mich einsetzen, um zu versuchen zu helfen, diese Welt ein Stück besser zu machen. Ja, wir müssen unser Verhalten verändern lassen. Wir müssen unsere Perspektive auf das Leben verändern lassen. Ich vermute, dass zumindest sehr viele Leute hier Lust darauf hätten, Freude daran hätten, als ein Mann oder eine Frau nach Gottes eigenem Herzen gesehen zu werden. Dass das als wunderbares Ziel angesehen wird. Und ich schätze, so ziemlich alle hier werden sagen, oh ja, schön wäre das, aber könnte ich nie erreichen. Aber siehe bitte an dem Beispiel vom König David, dass es nicht darauf ankommt, dass wir vollkommen sind, sondern dass es darauf ankommt, dass wir unsere Herzen wieder zu ihm wenden, egal was wir getan haben. Ich möchte nochmal ein paar Verse von diesem Psalm 51. Wir hatten vorhin ein paar Verse davon gehört und es passt gut, dass wir es vorhin gehört haben, jetzt nochmal hören können. Und geh nach Hause, setz dich hin und lies diesen Psalm auch durch. Es ist super passend. Aus Psalm 51, ich lese, also die Verse werden hier angezeigt, ihr könnt da dann sehen, genau welche das sind. Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld. Tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was dir missfällt. So behältst du Recht mit deinem Urteil. Rein stehst du da als Richter. Aber ein paar Verse später. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Tilge all meine Frevel. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Besonders dieser Vers 12. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wenn Gott diesen Bitte erfüllt, bleiben wir nicht, so wie wir schon immer gewesen sind. Wenn Gott diese Bitte erfüllt, kommt Veränderung in unserem Leben. Veränderung ist nicht immer bequem, nicht immer angenehm, aber Veränderung zu Gott hin. Mehr von ihm, ich würde sagen, mehr von ihm zu verstehen. Lass mich das bitte korrigieren. Ihm mehr zu vertrauen. Unser Glauben in ihm zu setzen. Das ist das, wo wir Erneuerung, Veränderung, die uns gut tut, erleben werden. Und das ist seine Einladung an jeden Einzelnen von uns. Nicht nur an König David. Wir sehen an Davids Leben, dass er viele Fehler gemacht hat. Eins, was ich nur ganz kurz anreiße hier. In den darauf folgenden Kapiteln nach dieser Geschichte von David und Bathseba finden wir, dass totaler Chaos in seinem Haushalt ausgebrochen ist. Immer wieder sind Dinge passiert, die, also da könnte man die letzten zwei Haare rausreißen, was da gewesen ist. Und David tut nichts, um seinen eigenen Haushalt in Ordnung zu bringen. Und das führt zu weiterem Chaos. Das führt buchstäblich zum Tod, Mord und Totschlag innerhalb seiner Familie. Es sind schreckliche Dinge, die passieren, weil David sein Haus nicht vorgestanden hat, nicht geleitet hat, wie er es als Vater hätte machen sollen. Also David hat viele gravierende Fehler gemacht. Es ist nicht, dass er vollkommen gewesen wäre, dass er als ein Mensch nach Gottes Herzen bezeichnet wird. Es ist, weil er sein Herz immer wieder zu Gott hingewandt hat, obwohl er gravierende Fehler gemacht hat. Und diese Einladung, diese Möglichkeit steht jedem Einzelnen von uns offen. Wir müssen nicht in den Sumpf unserer Fehler, in der Last dessen, was wird morgen sein, wir müssen da nicht stecken bleiben, sondern er bietet uns Freiheit an. Aber das verlangt, dass wir unsere Fehler einsehen, eingestehen, dass wir Buße tun und dass wir umkehren von dem Weg, der dahin geführt hatte. Seine Einladung an jeden Einzelnen von uns, unsere Geschichte mit seiner Geschichte verbinden zu lassen. Und er gibt uns dann Sinn, Bedeutung und Erfüllung, die wir alle suchen. Amen.